Du bist hier und weil es so ist, brauchen wir nichts mehr. Du bist zu uns gekommen, du hast dich hingegeben, du hast losgelassen, um uns zu geben. Und wir danken dir, dass du gegeben hast bis zum Tod, dass du auferstanden bist und regierst. Und das wünschen wir uns für unser inwendigen Menschen, dass du nicht nur über das Universum regierst, sondern dass du in unser Herzen regierst. Vergib uns, dass wir es dir so schwer machen. Wie Paulus sagen wir wollen es gar nicht. Wir möchten schon und können es nicht. Und wir danken dir aber dafür, dass du es für uns gekonnt hast, dass es in dir vollendet ist, Herr. Und dass, wenn wir uns hingeben, wie du dich hingegeben hast, so empfangen wir von dir Kraft, dir zu folgen, Kraft, auch wenn nur in den Anfängen, aber so zu sein, wie du bist. Und das wünschen wir uns. Ein reines Leben, ein reines Herz, ein Herz, worin du dich wohlfühlst, worin du Freiheit hast, kein Gefängnis, sondern ein Herz, das dir geweiht ist. Ein Herz voller Licht, Hoffnung für diese Welt, das so verloren ist, Herr. Schenk uns Gnade, Stärke, bereite uns vor für das Jahr, was uns bevorliegt. Wir bitten das in Jesus' Namen. Amen. Jörg sagte zu mir vor etwa einer Woche, Sprüche 7. Und wir machen auch deswegen weiter in Sprüche 7. Ich lese aus eine andere Übersetzung, Hoffnung für alle, weil es einfach zu verstehen ist, ist es auch ganz klar und deutlich, nicht, dass die Elberfelder oder Luther es nicht ist, aber manchmal zumindest geht es mir so persönlich, dass bestimmte Übersetzungen mir Dinge etwas näher bringen. Die treulose Frau, Sprüche Kapitel 7. Mein Sohn, beachte, was ich dir sage. Oder behalte, was ich dir sage. Halte unter allen Umständen daran fest. Das Wort Gottes ist ein Anker für unsere Seele in eine Welt, die gerade in den Bereich, die wir heute Morgen hier vor uns haben, der Bereich der Sexualität, ohne Halt ist, oder? Eltern missbrauchen ihre Kinder. Chefs, ihre Angestellten, Pädagogen, ihre Schüler und auch hier in diesem Bereich Sexualität. Ärzte, ihre Patienten. Versetzen sie im Koma und missbrauchen sie. Das Gesetz macht es auch. Die Polizei ist verwickelt in Kinderpornografie. Das Problem ist groß. Wir lesen in die Presse, in den Medien, hören wir von Schauspielern, Politikern. Es erscheint kein Halt zu sein. Es ist Spiel ohne Grenzen. Und wir treiben's und werden nicht satt. Die Sehnsucht nach Erfüllung bei den Menschen ist so stark. Und es wird nicht erfüllt, weil sie nicht am richtigen Ort suchen. Wir suchen nicht bei Gott. Das Problem ist in den Wurzeln. Das ist richtig, das Problem? Ja. Ist in den Wurzeln. Die Ursache ist es in den Wurzeln. Und wir versuchen es dann, da wo es sich äußert, in Ordnung zu bringen und schaffen das nicht. Und wir versuchen das mit dem Gesetz. Aber wir wissen ja, alle von uns, die hier sitzen, wissen, dass wir nicht in der Lage sind, das Gesetz zu halten. Deswegen ist ja er gekommen, um das Gesetz für uns zu erfüllen, weil wir das nicht können. Und so steuern wir als Menschen in einer Form von Selbstzerstörung. Wir zerstören uns selbst. Und hier in den Sprüchen geht es darum, hier spricht ein Vater. Hier spricht ein Mann, der weise ist. Zu diesem Thema Sexualität, wobei wir wollen nicht dabei bleiben heute Morgen, sondern das auch von einer anderen Seite betrachten. Mein Sohn, behalte. Das Wort ist ein Anker. Gott ist ein Anker für deine Seele. Und wer sich an ihm hält, der wird Erfolg haben, der wird gesegnet sein. Wer es aber nicht tut, und wir haben doch die Ordnung Gottes rausgeworfen. Bei der Gründung der EU war ein Hauptthema, wir wollen christliche Werte nicht. Unsere Ordnung soll nichts zu tun, die Grundlage ist nicht das Christentum. Wir haben das ausgestoßen und wir ernten das, was wir gesät haben. Und es ist nicht nur die EU. Es ist überall weltweit. Und auch die Länder, die Völker, die in vielen Dingen eine gewisse Ordnung haben, wehren sich ein Stück. Aber man merkt, wie es auch in Ländern, die das Alte Testament haben, beziehungsweise die ganze Bibel, sich wehren. Aber es geht dem Ende zu, es ist schlimm geworden. Die Gesetzlosigkeit hat überhand genommen. Es ist außer Rand und Band. Es ist Spiel ohne Grenzen. Und wir zerstören uns selbst. Und man sieht es ganz deutlich in der Sexualität. Der stärkste Trieb. Mein Sohn, beachte, was ich dir sage. Halte unter allen Umständen daran fest. Hier ist ein Rat. Hier ist eigentlich der einzige Rat, Weisheit, wie man das unterbinden kann, wie man das in den Griff kriegen kann, indem, dass man sich Gottes Ordnung unterwerft und sagt, ich schaffe es nicht, Herr, du musst es in mir tun. Das, was ich in der Welt sehe, geht in mein Herzen, in meine Gedanken ab. Ich sehe es in mir, das Problem ist nicht nur draußen, sondern es ist tief in mir. Und ich liebe die Liturgie der Kirche. Wenn wir sie wirklich meinen würden, wie schön das wäre, wenn wir hier standen und sagen könnten vom Herz, weil wir das kapiert haben, was eigentlich abgeht außerhalb und in uns, dass wir schreien, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Wir brauchen deine Vergebung, wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Zuneigung. Du bist derjenige, den wir brauchen. Wenn du dich danach richtest, steht hier, so wird dein Leben gelingen. Wenn wir folgen, Christus folgen, wenn wir in seine Ordnung wandeln, wenn wir uns entscheiden, seinen Weg zu gehen, dann sind wir gesegnet, wir werden Erfolg haben, aber wir haben, wie vorhin gesagt, ihm ausgestoßen, wie das Volk Israel, dazu kommen wir später. So wird dein Leben gelingen, hüte meine Worte wie dein Augapfel. Erfordert Gehorsam, wie gesagt, aber wir schaffen das nicht. In Lukas lesen wir, ich schlage die Stellen nicht auf wegen Zeit, in Lukas 19, 14 steht, wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Junge Männer, junge Frauen, wie ist das denn? Wenn Papa und Mama sagen, auch, vielleicht ist es noch schwieriger als Teenager, mach das. Nö. Ein kleines Kind muss man nicht beibringen. Unsere zwei Enkelkinder. Das kommt wie ganz natürlich aus dem Herzen heraus. Nein. Ich habe noch kein Kind gesagt, dass er überall Ja sagt. Es ist unsere Natur. Wir werden als Sünder geboren. Wir lernen nicht das Sündigen, sondern wir sind in Sünde geboren. Und das Nein, die Rebellion. Markus sagte heute Morgen im Gebet, was mich beschäftigt sehr in der letzten Zeit, ist Rebellion. Und hier geht es um Autorität. Mein Sohn, die ganzen Sprüche, es ist ein Rat von einem Mann Gottes, der Weisheit empfangen hat. Beziehungsweise die Weisheit von Gott, das durch Salomo zu uns sprechen soll. Und es ist nicht, dass wir das nicht wussten, diese Dinge, die wir hier lesen, da geht ein Lichtlein auf, ja, das weiß ich doch. Ja, ist klar, ist doch vollkommen logisch, das ist richtig. Das ist ein guter Rat. Aber wir wollen nicht. Wir wehren uns. Und ist es den Königen so gegangen im Alten Testament, dass sie keinen Rat angenommen haben, weder von den Propheten, noch von den Ältesten, noch von irgendjemand anders. Die ganze Welt, die ganze Schöpfung rebelliert gegen Gott. Adam und Eva haben den Menschen und die ganze Natur damit in Leidenschaft gezogen. Sie haben sie in eine Rebellion hineingezogen. Denke jederzeit über sie nach und schreibe sie dir ins Herz. Römer 2 für diejenigen, die Notizen machen. Die Ordnung Gottes sind geschrieben, eingraviert in unser Herz. Gläubige und Nichtgläubige. Ein Kind weiß, was richtig ist und was falsch ist. Der Mensch hat ein Gewissen, das ganz deutlich spricht. Und als die Frage nach Erlösung in Römer aufkommt, sagt Paulus, ja, diejenigen, die von Jesus Christus gehört haben und nicht gehorsam waren, sie sind verloren. Und die anderen, die nicht gehört haben, die haben die Ordnung Gottes in ihre Herzen geschrieben. Sie wissen's. Wir wissen das. Nur wir wollen nicht. Und wir finden alle möglichen Argumente, es nicht zu tun. Weil wir nicht wollen. Es ist nicht, dass wir nicht können. Wir wollen nicht. Denke jederzeit über sie nach. David sagt, ich liege nachts im Bett und denke über deine Ordnung. Die sind so schön. Hier am Moment David der Einsicht gefunden hat, nachdem er schrecklich versagt hat. So viel Zerstörung angerichtet, seine Autorität missbraucht. Und als er sieht, was dabei herausgekommen ist, ein uneheliches Kind, ein Mensch getötet, dann wird er einsichtig. Er sieht's ein. Lass die Weisheit eine Schwester für dich sein. Mach dir die Einsicht zu beste Freundin. Das wird dich schützen vor der Frau eines anderen Mannes, vor der Verführerin, die dir mit Schmeicheleien Worten den Kopf schmeichelnden Worte den Kopf verdrehen will. Hier ist der Rat Gottes. Hier haben wir eigentlich die offene Tür, die Lösung zu den Problemen, die uns in diese Sache auch besonders als junge Menschen. Wir haben gerade gesungen, wir werden alt und schwach und werden vergehen. Der junge Mensch, der fühlt sich stark. Der junge Mensch ist nicht unbedingt einsichtig. Warum? Weil er in einer Phase des Lebens ist, wo er sich ausstreckt, sucht und forscht. Und das ist gut und richtig. Aber lernen tut man nur durch Einsicht. Die Psalmen sagen, dass Anfang der Veränderung, der Heiligung eines Menschen, der innere Wesen ist, dass man das Wort zulässt, hineinlässt, hineindringen lässt im Herzen. Lass die Weisheit eine Schwester für dich sein, mach dir Einsicht zu Freundin. Ich will kurz mal gucken, hier mit dem. Erwähnten Psalm. In Psalm 119, da geht es um Wahrheit, Ordnung, Weisheit, Rat Gottes. Und in Vers 129 lesen wir, einfach ab 128, darum halte ich alle deine Befehle für recht. Es fällt uns nicht schwer, ne, als Menschen zu sagen, du hast recht. Darum halte ich alle deine Befehle für recht. Ich hasse alle falsche Wege. Deine Mahnungen sind Wunderwerke, darum hält sie meine Seele. Weise bin ich, wenn ich die Weisung Gottes halte. Wenn ich sie aber bis zum gewissen Punkt annehme und mich aber nicht daran halte, bin ich ein Narr. Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Unverständigen. Anders übersetzt, der Eingang deiner Worte erleuchten mich. Der Eingang des Wortes Gottes ist ein Licht. Gott ist ein Licht auf meine Wege, auch gedanklich. Er führt meine Gedanken. Er führt mich ins Licht. Das Wort Gottes erleuchtet die Finsternis in mir. Vers 6. Einmal stand ich am Fenster, das ist hier der Schreiber. Einmal stand ich am Fenster und schaute durch das Gitter hinaus auf die Straße. Weiß nicht, ob du das machst. Ich bin nicht so gern in der Stadt, aber wenn ich in der Stadt bin und meine Frau ist auf Einkaufsbummel und ich muss dann 3 Stunden auf sie warten, dann setze ich mich auf der Bank da, auf der Goethestraße, Haupteinkaufsstraße da. Georg, haben es ungenannt anscheinend. Ja. Und beobachte die Menschen. Ich finde das eigentlich, es ist toll, Menschen zu beobachten. Und manchmal, wenn ich beobachte, wenn ich schlau bin und barmherzig bin, schaue ich nicht auf sie ab und kritisiere sie, sondern ich bete für sie. Kenne den Typen nicht, kenne die junge Frau nicht. Schöne, attraktive junge Frau, 14 Jahre alt. Ja, eine Blüte. Aber sie ist angezogen wie eine vom Steintor. Und wenn ich in der Zeitung lese, was diese Mädchen passiert, wenn sie abends unterwegs sind, auf dem Fahrrad. Oder keine Taxi kriegen oder den Bus verpasst haben und zurück nach Hause müssen oder spät von der Schule im Dunkeln. Was dann passiert, gibt so viel, wofür wir beten können, oder? Betet ohne Unterlass. Und wenn wir beobachten, was um uns herum geschieht, wir sollten beten, andere segnen. Gott kann tun über Bitten und Verstehen und diese Menschen anrühren. Ich glaube, wir werden staunen, wenn wir einmal da oben ankommen und sehen, was unser Gebet bewirkt hat. Betet alle Zeit. Muss nicht unbedingt mit erhobenen Händen, das kommt nicht so gut an in der Stadt. Kannst aber machen. Mach es alleine, nicht mit mir. Einmal stand ich am Fenster und schaute durch das Gitter hinaus auf die Straße, durch die Jalousien, ne, zum Nachbar. Und das ist auch so. Wir verstehen uns unheimlich gut mit unseren Nachbarn. Wir haben eine gute Beziehung. Eigentlich, wir staunen, Gabi und ich, drüber, dass, obwohl wir so komisch sind, gläubige, komische Menschen, dass wir so gut mit den Nachbarn auskommen. Und morgens sitzen wir so, wir haben unsere Essecke in eine, wie heißt das, Ausbuchtung, so Erker, genau, in unser Erker. Und schaue ich darüber und ja, der Nachbar, seine Tochter geht dann zur Schule, ganz früh morgens, 15, 16 Jahre alt, mit Stilettos. Und Jeans, die so eng sind, ich weiß es nicht, ob sie über oder unter der Haut sitzen. Wir müssen ehrlich sein, wenn wir mit diesem Problem fertig werden. Und muss als Mann weggucken. Dann ich sage mir, das ist nicht gut. Wenn deine Augen diese Frau folgen. Einmal stand ich am Fenster und schaute durch das Gitter hinaus auf die Straße. Dort sah ich eine Gruppe noch unerfahrene junge Männer. Hier haben wir Salomo, ein Mann mit Erfahrung, ein erwachsener Mann. Junge Männer, junge Frauen. Ihr braucht einen Rat eurer Eltern. Ihr braucht euren Rat eurer Onkels und Tanten in der Gemeinde. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, da wo wir versagt und verführt worden sind, da sind wir da, um euch zu ermutigen. Das ist eine offene Tür. Es gibt einen Weg heraus, wie wir gelesen haben in der Einleitung, die ersten Verse. Es muss nicht sein, was ich dem verfallen bin, was ich als wiedergeborener Christ gar nicht sein will. Es gibt eine Macht, das viel größer ist als das, was wir in der Welt heute sehen. Viel, viel größer. Denn durch Christus bin ich mehr als Überwinder. Ich kann über die Macht der Perversion in der Sexualität herrschen. Ich kann das. Aber ich kann das nur, wenn er in mein Herz herrscht. Wenn ich immer noch auf den Thron sitze, um meinen eigenen Thron und meine Lust nachgehe, dann bin ich ausgeliefert. Und ich meine, ich bin Herr meines Herzens. Nein, entweder sitzt Christus auf deinem Herzen, den Thron in deinem Herzen, oder es sitzt der Teufel. Und das ist das Problem mit liberalen Gedankengut. Sie sagen uns, es gibt eine Grauzone dazwischen. Die Bibel sagt, nein. Es gibt zwei Herren. Du wirst den einen dienen und den anderen hassen. Und du kannst das umdrehen. Und unser Herr sagt, wenn ich auf dem Thron sitze, wenn du mich liebst, wenn du das erste Gebot hältst, dann herrsche ich in dein Leben. Aber wenn du das nicht machst, wärst du von jemand anders beherrscht. Und das merken wir doch jeden Tag. Sei ruhig, Peter. Aber so ist es, oder? Die Eltern, wir sehen das alle doch, oder? Das Kind hört nicht, es wird lauter. Hört immer noch nicht, wird noch lauter. Nicht, dass ich meine, dass Schreien hilft, aber Schreien ist ein Zeichen der Ohnmacht. Der menschlichen Ohnmacht. Ich möchte so gern, dass mein Junge, dass meine Tochter Gott versteht und hört. Und wir als Eltern müssen auch lernen, unsere Kinder nicht zu provozieren mit Laute und Härte, sondern mit Sanftmut in Gott vertrauen, ohne unsere Kinder zu provozieren. Epheser, Eltern, provoziert eure Kinder nicht zum Zorn. Und das ist so schwer und es ist oft so mit euch, junge Leute, junge Männer, eure Eltern haben euch lieb, aber der Umgang ist nicht unbedingt immer astrein, es ist auch nicht alles richtig, aber sie meinen es gut. Nur Gott ist vollkommen. Wir tun das, was wir können, innerhalb uns gesetzten Grenzen, auch als Eltern. Hört auf euer Eltern. Dort sah ich eine Gruppe noch unerfahrene junge Männer vorbeikommen. Besonders eine von ihnen fiel mir durch sein kopfloses Verhalten auf. Ja, ein junger Mann ohne Kopf, der fällt doch auf, oder? Kopflos ist ein Mann, der ohne Verstand. vom Gefühl getrieben wird. Ein junger Mann, dessen Blut dein Gehirn nicht durchblutet. Und er ist kopflos, weil das Blut sein Gehirn nicht durchblutet. Er kann nicht richtig klar denken. Er ist gedanklich verfinstert. Der Kopf ist nicht aktiv. Es ist passiv. Kopflos. Und wenn das Blut nicht zum Kopf steigt, junge Männer, dann steigt es woanders. Und junge Frauen, hier geht es um eine Frau. Die Frau ist hier die Verführerin. Die Männer sind immer wieder dran. Und sie haben die Verantwortung. Und es ist in der Sexualität immer wieder der Mann, der angesprochen wird. Aber die Frau ist auch nicht ohne. Hier haben wir eine Verführerin. Wir werden es auch gleich deutlicher sehen. Kopflos. Er lief die Straße hinunter, an deren Ecke eine bestimmte Frau wohnte, und näherte sich ihrem Haus. Also anscheinend ziellos, oder? Junge Männer unterwegs wollen was erleben. Das ist ganz natürlich, dass junge Menschen forschen und suchen sollten. Sie sollten das aber innerhalb einer göttlichen Ordnung. In dem Moment, wo es Chaos ist, wo jeder geht dahin und lässt sich hin und dort treiben, dann entstehen die Probleme. Ziellos. Und Ordnung, es geht auch immer wieder um Ordnung hier im Leben, dem Leben unserer Kinder. Normalerweise, es gibt Ausnahmen und die bestätigen aber immer die Regel. Wenn die Sonne aufgeht, steht man auf. Und man arbeitet, wie letzte Woche, so gut ausgelegt. Geh hin, du Ameise, du Fauler. Sieh an ihr Tun, geh hin zu Ameise, du Fauler. Siehe an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keine Fürsten, noch Hauptmann, noch Herren hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Es gibt Sinnvolles zu tun, es gibt sinnvolle Wege, es gibt Ziele, die gut und richtig sind, und die sollten wir nachgehen, aber nicht rumlungern, nicht bis mittags unter der Bettdecke und dann 2 Wochen später Papa sagen, Papa, ich muss dir was bekennen. Wir haben auch Verantwortung für unsere Kinder, dass wir sie nicht rumstreucheln lassen. Es gibt so viel Gutes zu tun. Es gibt so viele junge Leute, die in Not sind, die das Evangelium brauchen, das Wort Gottes. Es gibt viele, die einsam sind, die Trost brauchen. Die Not ist groß, es gibt Sinnvolles, es ist Sinnlosigkeit. Diese Leere, in die wir uns hineinbegeben, da werden wir verführt. Wir begegnen uns ja selber oder selbst in der Situation. Er lief die Straße hinunter an der Ecke an eine bestimmte Frau, wo eine bestimmte Frau wohnte, und näherte sich ihr Haus. Inzwischen war die Nacht hereingebrochen und es war dunkel geworden. Jetzt sieht mich keiner. Tageslicht, Nebel und Finsternis. Er lungert immer noch eine lange Zeit. Da kam sie ihnen entgegen, herausgeputzt und zurechtgemacht wie eine Hure. Sie verfolgte keine guten Absichten. So viel Stand fest. Die Verführung kommt, wenn wir nicht im Licht wandeln. Gott ist ein Gott des Lichtes, des Tages, der Teufel, der Finsternis und der Nacht. Da kam sie ihm entgegen, herausgeputzt und zurechtgemacht wie eine Hure. Sie verfolgte keine guten Absichten, so viel stand fest. Leidenschaftlich und hemmungslos, wie sie war, hielt sie es zu Hause nicht länger aus. Vom Gefühl getrieben, nicht vom Verstand. Man sah sie jeden Tag draußen auf der Straße und Plätzen, an jeder Straßenecke stand sie und schaute sich nach einem neuen Opfer. Jetzt ging sie auf den jungen Mann zu, umarmte und küsste ihn. Mit herausforderndem Blick sagte sie: Heute habe ich eine Gelübde eingelost und Gott ein Friedenopfer dargebracht. Davon ist noch Fleisch übrig. Man fragt sich, wieso kommt dieser religiöse Satz dazwischen? Wieso denn? Ich sag dir, weil es nicht anders ist unter religiösen Menschen, als es in der Welt ist. Sie kommt hier mit einer frommen Sprache. Sie hat den Tag zuvor ein Opfer gebracht und das Opfer musste entweder an dem Tag gegessen oder am nächsten. Es musste aber da gebracht werden. Und es geht ja nicht darum, dass sie ein Opfer gebracht hat, sondern dass sie ein Opfer sucht. Das ist Religion ohne Gott. Das sind Ritualen, das ist etwas Äußeres. Innen drin ist sie voller Würmer, wie die Pharisäer. Ein weiß getünchter Grab, aber innen drin ist alles faul. Ich bin viel unterwegs gewesen in der Mission, bevor ich zur Gemeinde kam. Und ich hatte einen Freund in Indien, er meint zu mir, ein Evangelist, ich gehe nicht gern nach Deutschland und besonders nicht, weil es da passiert in der Schweiz. Ich sage, wieso? Auch sagt die Frauen in der Schweiz, das ist Wahnsinn. Und er meint, in Holland war ich auch, da habe ich eine Situation erlebt, die war genauso. Stell dir vor, ich schlafe nachts im Bett beim Pastor zu Hause und mittendrin in der Nacht kommt die Frau des Pastoren und will mit mir ins Bett. Wir lachen und wir staunen und meinen, das ist wahr. Und ich wollte ihnen das nicht glauben. Jahre später erlebte ich genau dasselbe. Bevor ich das Haus des Pastors verlassen habe, kam die Frau zu mir, eine sehr attraktive Frau, und meinte, das nächste Mal, wenn du kommst, brauchst du nicht im Gästezimmer zu schlafen, du kannst bei mir schlafen. Und ich sage diese Dinge aus einem Grund. Wir müssen nicht in die Welt hineinschauen. Und deswegen sage ich, was ich mir wünsche bei euch, meine Kinder, meine Gemeinde, meine Braut, eine reine Braut. Aber sogar der Leib Christi ist verunreinigt, nicht nur in diesem Bereich, aber besonders hier. Und das lesen wir auch in der Zeitung, oder? Ich habe, Vers 16, mein Bett schönen bunten Decken aus Ägypten gepolstert und mit herrlichem Parfüm besprengt. Komm doch mit, wir wollen uns die ganze Nacht hindurch lieben und uns bis morgen vergnügen. Mein Mann ist nicht da. Wahnsinn. Wahnsinn. Er macht gerade eine lange Reise. Er hat viel Geld mitgenommen und kommt frühestens in 2 Wochen zurück. Der Teufel versucht uns in der Verführung eine Sicherheit. Du kannst es machen. Das wird nie jemand entdecken. Das bleibt ein Geheimnis zwischen dir und mir und bringt uns dadurch in Bindung hinein. Und wir kommen nicht mehr los, weil wir die Lüge geglaubt haben. Gott führt zu Freiheit, zu Freude, auch in der Sexualität, innerhalb seines Rahmens, wo er das eigentlich geplant und gegeben hat. Freude, Glück. Und das ist alle, junge Leute, das ist so schön. Wartet drauf. Ich sage euch, das ist schön. Das Bett, das hier beschrieben wird, rein, in Anführungsstriche, schön, voller Gewürze, Parfüme. Das, was Gott da hat, ist gut. Nur der Mensch hat es verunreinigt und missbraucht. Er folgte ihr ins Haus. Er ist schon im Netz. Er kommt nicht mehr los. Er ist drauf eingegangen und es gibt jetzt kein Zurück. Und so überredete sie den jungen Mann. Wieder zurück. Männer, Sexualität ist ein Problem für uns. Aber hier, Frauen, die Botschaft ist hier, verführt nicht. Verführt auch nicht andere Männer. Verhält euch so, bekleidet euch so, dass es nicht dazu führt, dass ein Mann verführt wird. Gebt euch so. Es ist ja auch nicht nur das, was über die Haut ist, aber das, was drunter ist. Und ich weiß, dass Frauen oft mit Kopftuch und hochgebundenen Haaren und Röcke bis zum Ferse, dass die genau von innen her ausstrahlen können, das, was eine Frau, die Frau freizügig und vielleicht nach christlichen Ordnungen, nach Moral nicht in Ordnung ist. Das Wesentliche ist das Herz. Aber wenn das Herz rein ist, ist es auch unsere Art, uns anzuziehen, ist rein und anständig. Plötzlich schnappt die Falle zu und ein Pfeil durchbohrt ihm das Herz. Ohne dass er etwas von der tödlichen Gefahr merkte, hatte sie ihm gefangen wie ein Vogel im Netz. Darum hört auf meine Warnung, ihr junge Männer, und befolgt sie. Lasst euch von solch einer Frau nicht verführen, sondern geht ihr aus dem Weg, wie Josef erflieht. Es gibt Situationen, wo wir stehen können und die Versuchung, tief gewurzelt in Christus, widerstehen sollen und müssen. Es gibt aber auch Situationen, wo wir genau wissen, hier muss ich weg. Hier muss ich raus. Hier muss ich die Augen zumachen. Hier muss ich das Fernsehen ausschalten. Zu dem Film darf ich nicht. Und ganze Filme, Zeitschriften, die ganze Werbung, Medien ist voller Frauen, die so aussehen wie diese Frau. Hier sind die zurechtgemacht worden sind und zu verführen. Und es ist auch eine Form der Prostitution. Denn sie hat schon viele Männer zu Fall gebracht, die Zahl ihrer Opfer ist groß. Ihr Haus steht am Rand des Abgrunds. Wer zu ihr geht, den reißt sie mit in den Tod. Hier sehen wir das Problem der Sexualität, der Untreue, der Unzucht. Aber in diesem Text finden wir auch die Untreue des Volkes gegenüber Gott. Die Verse hier sprechen auch von der Untreue der Braut und der ewig treue Bräutigam, der Mann. Hier in diesem Text oder in diesem Kapitel schneidet eigentlich der Mann ganz gut ab, oder? Ja? Der Mann der Verführerin. Ja. Also Bräutigam. Der baut dir ein schönes Haus. Das ist eine Ecke. Wahrscheinlich teuerste Grundstück. Sie hat offensichtlich schöne Sachen zu anziehen. Das Beste von der Bekleidung. Parfüm. Er ist unterwegs, um für sie zu schaffen, um ihr für sie zu sorgen, um ihr Gutes zu tun. Sie aber ist in ihr Herz untreu. Und das widerspiegelt das Volk Israel. Der Mann im Alten Testament wird dargestellt als Gott selbst. Mann und seine Frau. Frau ist das Volk Israel. Hosea, einer der kleinen Propheten im Alten Testament, bekommt von Gott den Auftrag, um zu seinem Volk zu sprechen, um das Volk zu erreichen. Er soll eine Hure heiraten. Habt ihr Hosea gelesen? Es ist vielleicht ganz gut zu lesen, aber es ist mehr Poesie. Das ist nicht so wie sonst in der Bibel, ein Bericht oder eine Geschichte, das wird geschrieben in der Poesie. Und der Prophet, er stellt Gott dar und Gottes Liebe für seine Frau, das jüdische Volk, das Volk Israel. Er ist treu, aber das Volk ist untreu. Das geschieht eigentlich kurz bevor das Volk Israel, das heißt nicht Juda, sondern Israel, das Volk, das sich ja gespalten hat, Juda und Ephraim oder Israel, haben sich vor etwa 200 Jahren abgespalten. Da ist ein Bruch gekommen. Juda wollte eigentlich Gott treu bleiben, Israel war untreu und sie werden dann einige Jahre später weggeführt nach Assyrien als Sklaven. Ihre Haltung gegenüber Gott, ihre Treulosigkeit gegenüber Gott führt sie nach Assyrien in der Gefangenschaft als Sklaven. Unsere Untreue führt uns in Bindungen hinein. Wir machen uns selbst zu Sklaven. Es ist eine Geschichte von einer untreuen Frau und von der unendlichen, unbegrenzten Liebe Gottes. Und wie Gott versucht durch Treue, Vergebung, Liebe, indem dass er seine untreue Braut nie loslässt. Und diese untreue Braut wird immer im Alten Testament immer wieder als Hure bezeichnet. Sie treibt Hurerei, mein Volk treibt Hurerei. Israel verstrickt sich in Sünde. Gott erbarmt sich sein Volk, und das ist hier die Geschichte des Alten Testamentes, oder? Immer auf und ab, es geht schon hunderte von Jahren, sie kommen nicht los. Gott erbarmt sich sein Volk, Israel tut Buße mit dem Munde und kehrt wieder zurück zu dem, was es ausgebrochen hat. Und die Propheten sagen uns, wie ein Hund zu dem, was er ausgekotzt hat. Also das Problem, was wir hier sehen in Sprüche zwischen Mann und Frau, Frau und Mann, ist nicht nur ein sexuelles Problem, die Wurzel eigentlich, die Ursache ist die Tatsache, dass der Mensch Gott nicht liebt vom ganzen Herzen und ganze Seele und ganzen Verstand. Jesus sagt uns im Neuen Testament, wenn ihr mich liebt vom ganzen Herzen, dann werdet ihr alles andere erfüllen, was die Ordnung Gottes und die Propheten von euch verlangen. Es wird natürlich kommen, aber weil ihr mich nicht liebt und Gott ringt und ringt und ringt in und durch Hosea mit dem Volk Israel. Und diese Geschichte widerspiegelt das, wie gesagt, auch die Geschichte von Hosea und seine Aufgabe als Prophet, das Volk Gottes durch harte und klare Sprache zur Umkehr zu bringen. Hier hat der Mann seine Frau ein schönes Haus gegeben, ein Zuhause, wo sie geborgen ist, wo sie Halt hat, wo er alles hineingetan hat, was sie braucht. Und wenn einer rausgeht und sich in Gefahr bringt, dann ist es der Mann, und er schleppt die Sachen nach Hause und versucht, sie für sich zu gewinnen. Aber im Herzen ist sie untreu. Es reicht ihr nicht. Es reicht uns nicht. Wir suchen auch als Braut Christi mehr. Das, was wir hier in der Gemeinde bekommen, das, was wir im Hauskreis hören, das, was wir hier empfangen, reicht nicht. Und weil es nicht reicht, suchen wir anders nach Befriedigung. Sie hat das Beste bekommen. Ein guten Mann, ein Mann, der sie reich macht, liebt und treu ist, aber sie ist untreu. Wir leben in einer Zeit, das ist wie die Zeit von Noah. In einer Zeit als Leib Christi, als Gemeinde, leben wir in einer Zeit, wo wir uns ausstrecken wie zu Zeiten Noahs. Ich lese aus Kapitel 24 in Matthäus. Wir haben vorhin gesehen, dass in der Endzeit Ungerechtigkeit wird zunehmen. Im Vers 12 von Kapitel 24 von Matthäus lesen wir, und weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist eine Warnung. In Vers 13 ist eine Verheißung. Wer aber beharrt bis ans Ende, wer nicht loslässt, wenn er dran bleibt, der wird selig werden. Bleiben, Johannes, Kapitel 15, in Christus bleiben. Er will in euch bleiben, bleibt in ihm. Das ist die Antwort. Nicht loslassen an seine Weissagung, an sein Rat. Sein Rat folgen, auf dem Weg bleiben. Und dann wiederum in Verse 34, 35 lesen wir einige Verse. Hier lesen wir, wie es in der Endzeit wird, wie zu Zeiten Noahs. Deswegen müssen wir dranbleiben, weil es schwer wird. Es wird schwerer und schwerer. Wahrlich, ich sage euch, Vers 34, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. All diese unangenehme Dinge, all diese Untreue, all diese Sünde hat Gott vorausgesagt. Er hat uns gewarnt. Es wird so kommen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus war ein Prophet, er hat die Dinge vorausgesagt. Von den Tag aber und von der Stunde weiß niemand. Er kommt wieder. Die Verführerin meint, sie weiß, wann der Mann wiederkommt. Sie meint, sie ist geschützt, sie kann im Dunkel arbeiten. Ihr Mann sieht sie nicht. Aber das ist nicht so. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel, nicht auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, was war in den Tagen Noahs mit dem Volk? Immer Party, Party, Vergnügen. Wie ist das im Leib Christi? Party, Party. Große Teil. Was will ich? Was brauche ich? Was macht Spaß? Wir empfangen, wenn wir uns hingeben, wenn wir nach Gottes Ordnung leben, dann haben wir wahre Freude. Das andere ist vergänglich und oberflächlich. Nicht, dass ich jemals sagen würde, wenn ich zurück müsste, 75 Jahre in meinem Leben, ich würde genauso klar entscheiden für den Weg, den ich gegangen ist, bin, beziehungsweise den Weg mit Gott, mit mir gegangen ist, gerade in den letzten Jahren, seitdem ich mich bekehrt habe. Das ist ein erfülltes Leben. Das macht echte Freude. Und das ist Freiheit pur. Ich war in meinem Leben nie so frei, wie ich es heute bin. Warum? Weil ich immer mehr lerne, mir die Ordnung Gottes zu unterwerfen, er ihm Herr zu lassen. Und wenn Jesus Herr ist, wenn er herrscht in meinem Leben, so bin ich frei. Denn er ist ein Gott der Freude, der Kraft, der Freiheit. Der Teufel sagt uns, er nehmt euch was weg. Nein, ihr nehmt euch, Gott nehmt euch nichts weg. Wenn wir uns Gott unterwerfen, unser Vater im Himmel, dann werden wir reich und erfüllt. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sie heiraten, immer wieder, oder? Heute kann man 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal heiraten, ne? So Politiker, Schauspieler machen das alle vor, 3 Jahre und wegschmeißen. Und sie beachteten es nicht kopflos, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch, so wird es auch sein beim Kommen des Menschenkindes. Das ist unsere Zeit. Dann werden sie zwei auf dem Feld sein. Der eine wird angenommen, der andere wird, hier sprechen sie von der, spricht Jesus von der Entrückung, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen und die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommt. Dein Wort ist ein Licht auf unser Weg. Wer mit dir wandelt im Licht, der hat Gemeinschaft. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir mit all diesen Dingen, die uns tief im Herzen bewegen, auch in Gedanken, da wo wir labil sind, wo wir Verführungen ausgesetzt sind in diese Welt, dass du uns stark machst in den inwendigen Menschen, dass wir das tun, was du dir wünschst von mir, von uns als deine Kinder, dass wir dich lieben vom ganzen Herzen, mit all unserer Seele, mit all dem, was wir sind, Herr. Wir bitten dich, hilf du uns, dass wir uns nach dir ausstrecken, dass wir dich suchen, sodass wir nicht verführt werden, Herr. Und wir bitten, Jesus, führe du uns nicht in Versuchung. Sei gnädig und barmherzig mit uns, denn wir sind schwach. Erbarme du dich, unser Herr, und führe du uns auf rechten Weg. Schenk uns als Menschen, als Personen vor dir reine Herzen. Schenk du uns aber auch als Gemeinde, Jesus, eine reine Gemeinde. Du wünschst dir eine Braut, die rein ist, Herr. Und wir danken dir, dass du gereinigt hast, dass du für uns gestorben hast, dass deine Braut eine reine Braut ist. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, auch so zu wandeln. Bitten dich, dass du uns vergibst, da wo wir nachgegeben haben, da wo wir unvorsichtig, leichtsinnig gewesen sind, da wo wir gemeint haben, wir sind stark, auch als junge Leute, obwohl wir schwach sind, Herr. Wir bitten dich, dass unser Versagen, unser Stolpern, unsere Verfehlung dazu führen, dass wir uns zu dir ausstrecken. Derjenige, der uns stark macht durch Christus Jesus. Amen.